Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 5. Sonntag nach Trinitatis, dem 17. Juli 2022. Der wesentliche Punkt der Thematik des 5. Sonntags nach Trinitatis ist die Frage der Nachfolge und wie wir auf diesen Ruf antworten. Der Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und nicht das aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir singen nun vom Lied 443 aus meines Herzens Grunde die Strophe 1.
Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank. In dieser Morgenstunde dazu mein Leben lang. Dir, Gott, in deinem Thron zu Lob und Preis und Ehren durch Christus unseren Herrn, dein eingeborenen Sohn.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese den Psalm 1 im Gesangbuch 702. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Bächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wir beten. Gott des Lebens, du rufst uns Menschen, damit wir dir in Christus nachfolgen, auf seinem Weg des Friedens. Gott, stärke und ermutige uns, dass wir die rechte Antwort geben. Lass es zu, dass wir uns selbst finden in dieser Nachfolge, bleiben bei dir und den Menschen. Ich, Herr, wir Gott danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Der Evangeliumstext für den heutigen 5. Sonntag nach Trinitatis steht im Lukasevangelium im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am Ufer des See Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte Jesus sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Doch, weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge an Fischen, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Und zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon: Du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir singen nun vom Lied 330, O dass ich tausend Zungen hätte, die Verse 1 und 2.
O dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, so stimmt dann damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund. Ein Lob lebt nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. O, dass doch meine Stimme schallte, bis dahin, wo die Sonne steht, so dass mein Blut mit Jauchzen wallte, solange noch im Laufe steht. Ach, wär ein jeder Puls ein Dank und jede Rute mein Gesang.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Gemeinhin wird Segen oder Segnung als ein wesentlicher Bestandteil der Kirchen angesehen. Die katholische Kirche versteht sich als Heils- und Segensorganisation mit der Vollmacht der Segnung unmittelbar als Gott beauftragte Kirche. Die evangelische Debatte und Handlung zum Segen sind eher zurückhaltender. Früher, muss man sagen. Neuerdings werden Segnungen zu Einführungen, Ausführungen und allen möglichen alltäglichen Ereignissen eingeführt. Sicher, die Zusprache eines Segens ist schon was Besonderes. Und dennoch muss man innerhalb der Kirche deutlich unterscheiden zwischen Segnungen durch Gott, wie wir später gleich im Predigttext sehen, und der Segnung, die Menschen anderen Menschen zusprechen. Die wesentliche Funktion von Pfarrperson und Kirche ist aber eigentlich nicht zu segnen, nein, nicht zu segnen, wirklich nicht, sondern die Verkündigung der Gnade Gottes in der Heilstat in Jesus Christus klarzulegen. Die Segnung durch Gott dagegen ist eben eine ganz andere Hausnummer als die Segenshandlungen, die Pfarrpersonen letztlich zusprechen. Dies wird auch am heutigen Predigttext deutlich. Hier segnet der Urgott, sage ich mal, aus der Bibel, also vor der Erwählung des Volkes Israel, indem er einen Menschen namens Abram, der später dann, wie jüngst in einem Zuspruch ausgeführt, erst nach der Ankündigung des ehelichen Sohnes Isaak zu dem Vater aller Völker mit dem Namen Abraham ernannt wird. Und deshalb lese ich mal aus dem ersten Mosebuch, des 12. Kapitel, die ersten 4 Verse. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Mit dem Kapitel 12 wird im ersten Mosebuch die sogenannte Urgeschichte von der Schöpfung bis zum Turmbau zu Babel im Grunde mit einer neuen Thematik abgeschlossen. Die Kapitel 1, 2 drehen sich um Schöpfung, Garten Eden, also den Zoo Gottes, letztlich auch dem Aufbegehren im Zoo, dem angeblichen Sündenfall in Kapitel 3, dann die Sünde als Instinkthandlung, weil Kain sich von Gott zurückgesetzt fühlt in 4, die Völkertafel in 5, 6 bis 9, Noah mit Sintflut und Bund, 10 wieder eine Völkertafel und Kapitel 11, Babel. Mit dem Kapitel 12 beginnt eigentlich der zweite Hauptkreis, in der Theologie der zweite Sagenkreis, mit den sogenannten Urvätergeschichten von Kapitel 12 bis 50, der die sogenannte Urgeschichte durch die Urvätergeschichte nun ablöst. Und der heute gelesene Predigttext ist der Beginn dieses Sagenkreises zu den Urvätern Abraham, Isaac und Jakob, bis Josef eigentlich, 50. Und hier in den ersten 4 Versen wird deutlich, was die Grundthematik dieser Hauptkapitel im ersten Mosebuch bedeutet, nämlich, dass es um Aufbruch geht und man Gott folgen muss und eine Verheißung dann in Gottes Segen sein kann. Also der Gottessegen ist ein Bund der Verheißung für die Zukunft. Was ist nun ein evangelischer Segen? Zunächst, der Segen ist kein Sakrament und somit hinsichtlich der Organisationsstruktur, also Ordnungsstruktur der evangelischen Landeskirchen, den sakramentalen Riten wie Taufe und Abendmahl nachgeordnet. Segen ist also nicht vor oder wichtiger als Sakramente, sondern deutlich weniger wichtig. Theologiegeschichtlich unterscheidet man zwischen dem Alten und Neuen Testament die Interpretation hinsichtlich des Segens. Nach Paulus im Galater 3, Vers 8 in Verbindung mit 1. Mose 12, Vers 3, also unserem heutigen Predigttext, ist der Segen Gottes in Christus abrahamitisch geworden. Das heißt also, der Segen in Christus ist eine Fortführung des Segens an die Urväter, an Israel, an die Völker. Und eben dort wird von Paulus zitiert, 1. Mose 12, Vers 3. Ich will dich segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden, also nicht nur die Israeliten. Insofern ist nach paulinischer Tradition in Christus Segen eine sogenannte Inklusion. Er ist eingeschlossen in dieses Christusgeschehen. Also Christen haben Teil am Segen Gottes an diesen Urvätern, an den Israeliten und an den Juden. Aber in Christus. Die Heils- und Verheißungs- und Zukunftsaussagen wirken durch den Gott Israels in Christus nicht nur fort, sondern werden auch in alle Welt, auf alle Geschlechter übertragen. Insofern ist die Verwendung alttestamentlicher Segensformeln, wie diese am Ende auch von mir verwendet wird, eine Erinnerung an diese Heilslinie, bei der die zwiespältige Tendenz, also dass man als Israelit eigentlich Gesetz einerseits einhalten muss und Christus, der namentlich es für die Welt hinausträgt, andererseits immer für uns christologisch, also vom Evangelium her, bestimmt oder man würde sagen konnotiert. Kurz gesagt, die Heilszeit Gottes in Kreuz und Auferstehung erhält nun einen Namen, nämlich Jesus, der Heiland. Dieser ist die Zukunft für alle. Und darin enthalten sind alle Zukunftsverheißungen seit der Schöpfung der Urväter und bis heute. Christus ist der Segen Gottes in der Welt für die, die an ihn glauben. Evangelisch kurz gefasst ergibt sich aus dieser Zusage weder aus dem, was der segnet, tut oder dem, der gesegnet wird, im Blick auf Leistung, Intellekt oder Vermögen, sondern allein als Ermöglichungsgrund im Evangelium, also als Zukunftsverheißung. Dass Jesus selbst Segen recht dürftig nach den Evangelien anwendet, sollte immer klar sein. Man meint, es wäre anders, ist es aber nicht. Zitiert wird natürlich der Kindersegen, Dankgebet oder Handauflegen. Aber letztlich das, was wir heute tun mit dem Armen hochreißen, ist eigentlich eine Tat, die der Auferstandene in Lukas 24 als Auferstandener, also irgendwie in einem nachgestorbenen Leib, deutlich macht. Dort in Lukas 24 ist es so, dass er die Hände aufhebt und im Endeffekt die Jünger segnet. Das hat eigentlich zur Folge geführt, dann in der Apostelgeschichte bei der Diakonieeinsetzung, dass es Segnungen gab oder dass es Geistempfang gab oder Heilsgeschehen, dass Menschen durch Segenshandlungen gerettet bzw. gesund wurden. Also was bedeutet der Segen Gottes in Christus für uns heute? Die Antwort ist einfach. Sie bedeutet nichts. Wenn wir nicht an Christus als den Heiland glauben. Die Pfarrers können so viel segnen und Segen aussprechen, wie sie wollen. Die Zukunftsverheißung wird erst dann wirksam, wenn das Heilsgeschehen Gottes in Christus durch den Glauben respondiert. Also zu Deutsch beantwortet und erwidert wird. Ohne das menschliche Ja wird der göttliche Segen letztlich ein formalisierter Ritus, nicht mehr und nicht weniger. Also, das ganze Segnen ist sinnlos, hoffnungslos und nur Getue, wenn wir nicht auch den Glauben zur Zusprache Gottes an uns in Christus mit Ja erwidern. Also nicht, ob ich gesegnet werden will, oder ob das hilft, sondern ob ich die Zukunftsverheißung in Gott auch für mich antwortend annehme. Dabei ist es heute eher ein praktiziertes Prinzip im Evangelischen, mehr kann ich schaden. Das ist aber deutlich kritisch zu sehen. Das ist eine überbordende Fülle der Menschen, die wie eine Flut über uns rollt und wenig zur Zukunft beiträgt. Sondern es ist eine romantisierende Verharmlosung des wesentlichen Aspektes von Segen heute. Nämlich die Antwort auf die Frage, bist du bereit, diesen Segen in aller Klarheit, Aufrichtigkeit und für deine Zukunftsgestaltung, die Gott in Jesus Christus wesensbestimmend für dich persönlich zugesprochen hat, dass du sie annimmst? Ja. Oder nein? Amen. Herr, danke für deine Zukunft im Segen namens Jesus Christus. Amen. Wir singen nun vom Lied 395 die Verse 1 und 2, Vertraut den neuen Wegen.
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seid leuchtend Gottes Bogen, am hohen Himmel stand. Sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaut. Der wird uns dahin leiten, wo er uns will.
So lasst uns beten und Fürbitte halten. Gott, in deinen Segen hinein wollen wir leben. Hilf uns, Zukunft in deiner Verheißung zu gestalten. Segne und verfluche nicht. Schenke uns Zutrauen und Gewissheit. Segen, der da heißt, Jesus, sei dein Heiland. Und gemeinsam beten wir, wie es uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun das Lied 241, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die Strophen 1 und 2.
Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen, ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und alle Völker Scharen zu dir bringt. O, dass dein Feuer bald entbrennte, o, möchtest doch in alle Lande gehen. Ach, Herr, gib doch in deine Ernte viel Knechte, die in treuer Arbeit stehen. O, Herr der Ernte, siehe doch darein. Die Ernte ist groß, die Zahl der Knechte klein.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden.
Amen.